Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen und Moderatorinnen Deutschlands und als Eigengewächs der jüdischen Gemeinschaft natürlich auch jedem Juden ein Begriff. Die Rede ist von der Berliner Schauspielerin Susan Sidoropoulos. Mit ihr wollen wir heute über ihre bewegte deutsch-, israelisch-, griechisch-, jüdisch-, christlich- und ein bisschen auch italienische Familiengeschichte sprechen. Mein Name ist Philipp Hellmann-Engel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Schon immer Tachlis des Zentralrats der Juden in Deutschland. Hallo Susan, freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Du hast vergessen, auch noch ein bisschen Russisch.
Genau.
Aber nicht von mir, nur angeheiratet.
Genau, angeheiratet über deinen Ehemann. Darauf kommen wir auch noch nachher zu sprechen. Genau.
Wir haben alles zu bieten.
Ja. Ja, das ist schon das Stichwort, Susan. Wir sprechen ja in diesem Podcast darüber, wie vielfältig die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist und wie stark sie von Migrationsgeschichten geprägt ist. Und in der Anmoderation, und gerade klang es an, dein biografischer Background, es sind sehr viele Bindestriche. Was antwortest du darauf, wenn dich jemand fragt, wir alle kennen das ja so ein bisschen, du Susan, wo kommst du denn eigentlich her?
Ja, also ich sage dann meistens, ich komme aus einer totalen Multikulti-Familie und ja, in erster Linie bin ich Deutsche, also Deutsche mit verschiedensten Wurzeln.
Ja, deine Mutter ist ja Kind von jüdischen Flüchtlingen, die damals aus Hamburg geflohen sind nach Israel. Deine Mutter ist in Israel geboren. Dein Vater ist Grieche. Mutter jüdisch, Vater griechisch-orthodox, christlich. Beide haben sich meines Wissens kennengelernt in Hamburg. Mit diesen beiden verschiedenen Hintergründen ist es ja sehr, sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass die beiden sich getroffen haben. Wie ist das gekommen?
Ja, meine Eltern, also mein Vater war ein Seemann, ist 15 Jahre um die Welt gereist und war, glaube ich, ja so gut wie in jedem Land auf dieser Welt, spricht 7 Sprachen, glaube ich, fließend, kann, glaube ich, auf jeder Sprache mindestens 3 Sätze sprechen, ist ein Mann von Welt, würde man so sagen, kam nach Hamburg und ist in die Gastronomie gegangen. Und hat damals immer gesagt, Hamburg ist die schönste Stadt, die er gesehen hat und hier bleibe ich. Und ja, dann ist er in die Gastronomie, hat gekellnert, hat ganz viele Sachen gemacht und hat über die Gastronomie meine Mutter kennengelernt. Die wiederum hatte zu dem Zeitpunkt an der Bar gearbeitet in einem Hamburger Nachtclub. Ja, und hat sich, glaube ich, da nebenbei noch was dazu verdient. Sie kam eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, hat Maskenbild gelernt, hat ein Musical geschminkt, ist aber auch ganz früh Mutter geworden von meinem großen Bruder. Und ja, und dann hat sich das Leben quasi ein bisschen gewendet und dann ist sie auch in der Gastronomie irgendwie gelandet. Und dort haben sie sich kennengelernt.
Da kommt dann das Italienische ins Spiel, oder?
Die beiden. Da kommt das Italienische ins Spiel. Meine Eltern sind beide nicht Italiener. Die lustige Frage, die mich mein Leben lang begleitet hat, ist natürlich, deine Mutter kommt aus Israel, dein Vater aus Griechenland. Warum habt ihr denn ein italienisches Restaurant? Das hatten wir 30 Jahre und ja, ich glaube, die Antwort ist, weil die Frage so lustig ist, nein, Quatsch, aber es gibt natürlich dann immer was zu erzählen. Mein Vater hat damals südländische Spezialitäten eröffnet und es wurde dann mit den Jahren immer italienischer. Der Laden hieß La Casita, ist wiederum ein spanischer Name. Ja, also wie man merkt, wir mögen alle Kulturen.
Am Ende hattest du mal gesagt, in einem Interview ist dein Vater auch fast als Italiener durchgegangen, oder?
Tatsächlich ja. Mein Vater hat nicht so diesen ganz typischen griechischen Akzent, den man sofort erkennt, den wir alle kennen so aus Filmen oder Comedy oder so, sondern der ist durch dieses, glaube ich, immer Wechseln in den Ländern sehr international geworden. Und ich würde fast denken, wenn man ihn sprechen hört, würde man eher denken, er ist Italiener. Weil er hat einfach so viel Italienisch und Spanisch gesprochen in seinem Leben und in der Gastro, dass er dann, irgendwann hat er in der Gastronomie den Namen Piero bekommen. Eigentlich heißt er Panayotis. Und das ist auch irgendwie so geblieben. Und dann hat er sich diese lustige Geschichte ausgedacht. Seine Mutter wäre Italienerin und sein Vater Grieche und hat sich da irgendwie, naja. Die Gastronomie ist auch nur ein großes Theater.
Ja, ich musste bei deiner Biografie immer an den Buchbestseller, wurde später auch verfilmt, Maria, ihm schmeckt's nicht, denken von Jan Weiler, wo ein deutscher Mann eine Italienerin kennenlernt, sie heiratet und quasi auch die ganze Familie mit einheiratet. Und da gibt es dann natürlich viele kulturelle Konflikte. Wie war das bei deinen Eltern? Was hat die Familie deiner Mutter gesagt? Um Himmels Willen, warum ausgerechnet ein Grieche oder umgekehrt auch die griechischen Eltern deines Vaters? Warum eine jüdische Frau? Wie war das?
So genau weiß ich das gar nicht ganz genau. Ich weiß, dass das, glaube ich, nicht so ein großes Problem war. Meine Mutter war erstmal mit einem Israeli verheiratet. Aus dieser Ehe entstammt mein Bruder. Und da war sie sehr, sehr jung. Und ich weiß, dass das immer aus so einem Druck auch entstanden ist, ja, jetzt einen jüdischen Mann zu heiraten und so. Und das ist gar nicht mal so gut gelaufen. Und ich glaube, dass meine Großeltern aus dieser Erfahrung vielleicht auch gelernt haben, dass das nicht der ausschlaggebende Kriterium sein kann für eine funktionierende, liebevolle Ehe. Und mein Vater redet in den besten Tönen von meinen Großeltern, die beide leider nicht mehr leben, genauso wenig wie die Großeltern väterlicherseits. Ich weiß, dass die sich aber sehr, sehr geschätzt haben, sehr mochten. Ich weiß also aus den Erzählungen meines Vaters, dass meine Oma eher sehr schweigsam war, nie viel gesprochen hat, so grundsätzlich, und mein Großvater eher der Lustige war, und die sich sehr gerne hatten. Und meine Oma väterlicherseits und meine Mutter war die klassische, nicht böse Schwiegermutter-Geschichte, aber schon immer so ein kleiner Konkurrenzkampf, ne? Aber ich glaube, der ist nicht unbedingt kulturell bedingt.
Und hast du noch Kontakt zu der griechischen Familie? Bist du häufig auch in Griechenland?
Ich war wie jedes typische griechische Kind jeden Sommer in meiner Kindheit in Griechenland. Und nicht eine Woche, sondern meistens 6 Wochen oder auch mal 2 Monate oder sehr, sehr lang. Und ich war auch oft alleine da, ohne meine Eltern. Ich bin schon mit 6 Jahren alleine geflogen, war aber nie alleine dort, weil dort sind immer, ja, meine Familie riesengroß war. Ich war so ein Nachzüglerkind, also ich war quasi auch so, ja, Liebling aller und und das sind meine ganzen Cousins und Cousinen. Mein Vater hatte 3 Geschwister, die alle leider nicht mehr im Leben sind, aber die Kinder, meine Cousins und Cousinen. Dann hat sich das aber irgendwann im Laufe meines Lebens verlagert, auch vielleicht durch meinen Mann. Dann sind wir eher immer nach Israel geflogen, tatsächlich.
Und sprichst du Griechisch? Sprichst du Ivrit?
Weder noch. Meine Eltern haben versagt auf ganzer Linie, was das angeht. Na, ich konnte mal fließend Griechisch sprechen, weil ich natürlich immer in Griechenland war. Dann bin ich in die Schule gekommen und wie das auch heute so ist, dann sagen die Lehrer, bitte sprechen Sie zu Hause nur noch Deutsch mit den Kindern. Und meine Eltern haben ja untereinander Deutsch gesprochen, daher habe ich leider das Griechische verlernt. Das ist mir immer noch sehr im Ohr und wenn ich dort bin, ich war jetzt gerade diesen Sommer dort, ich verstehe noch ganz viel und dann kann ich so Zusammenhänge so verstehen. Mit dem Hebräischen, das habe ich nie gesprochen, aber ich bin mein ganzes Leben auf Machane gefahren, in die Camps, in die jüdischen Ferienlager. Und die Sprache ist für mich auch allgegenwärtig durch alle Israel-Aufenthalte, durch Feiertage, durch Gebete. Und gefühlt hat diese Sprache ja nicht so viele Wörter. Also wenn man 5 versteht, dann kann man so eine Unterhaltung schon verfolgen.
Wir hatten das vorhin erwähnt, deine Urgroßeltern mütterlicherseits sind Hamburger Juden gewesen. Alfons Abel ist der Name deines Urgroßvaters. Ein Stolperstein erinnert in Hamburg auch noch an ihn und seine Frau. Wie sind deine Großeltern, also die Kinder deiner Urgroßeltern mütterlicherseits, wie konnten sie flüchten und wie ist deine Mutter in Israel aufgewachsen?
Ganz genau kenne ich die Geschichte nicht, was super traurig ist. Meine Mutter ist leider verstorben, als ich 16 war. Und das in dem Alter haben mich diese ganzen Themen überhaupt nicht interessiert. Das heißt, ich habe nie nachgefragt. Für mich war meine ganze jüdische Kultur total selbstverständlich. Ich habe da nicht groß hinterfragt. Es war eher verbunden mit lustigen Ferienlagerzeiten und vielen Freundschaften, Feiertagen und Spaß. Und deswegen habe ich diese Geschichte, also ich weiß gar nicht, ob das mir ferngehalten wurde. Ich kann mich erinnern, dass ich, als meine ganzen Schulfreunde damals Schindlers Liste im Kino gesehen haben, das war ja, weiß ich nicht, 92 oder sowas, bin ich nicht mitgegangen. Ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen so von mir geschoben, weil ich das so traurig fand und immer dachte, naja, es ist ja Teil meiner Geschichte, ich muss mich damit nicht so auseinandersetzen. Alle anderen müssen das lernen, aber ich muss das nicht lernen. Ich weiß, dass es ganz schlimm war. Aber wirklich wissen kann ich das nicht behaupten. Das bedeutet, ich habe erst vor 5 Jahren, glaube ich, war das, oder 6 oder so, habe ich bei einer Lesung mitgemacht. Das ging um eine Gedenkfeier für Yad Vashem. Und da weiß ich noch, da war auch da waren ganz, also es war hoch besetzt, politisch und so, und ich habe dort was vorgelesen über Schindler oder auch über die, also die, die geholfen haben damals in der Zeit. Und ich habe da das erste Mal den Film gesehen tatsächlich, also jetzt als erwachsene Person. Habe den mir morgens früh um 9 angeschaut. Ich habe gedacht, nicht abends vorm Schlafen gehen. Tatsächlich ist es für mich immer noch schwer. Es ist auch, glaube ich, der einzige Film, den ich gesehen habe, bis auf Das Leben ist schön oder so. Und es hat mich wirklich sehr mitgenommen. Und ich habe dann Yad Vashem eigentlich erst entdeckt und habe in dieser Suchmaschine einfach mal meine Großeltern eingegeben. Bin dann auf meine Urgroßeltern gestolpert. Über diese Seite bin ich auf die Stolpersteine-Seite gekommen und habe dann überhaupt erst gesehen, dass es einen Stolperstein gibt und dann total viel über meine Großeltern steht. Ich weiß bis heute nicht, wer diese Information da eingetragen hat, weil das wahnsinnig ausführlich ist, dass meine Urgroßeltern sich damals getrennt haben, mein Urgroßvater mit der Angestellten zusammengekommen ist. Also die waren sehr, sehr wohlhabend, die hatten eine Haushaltshilfe. Mit der Haushaltshilfe ist mein Urgroßvater zusammengekommen, die hat er dann geheiratet, die ist auf dem anderen Stolperstein drauf, die Martha Abel. Dann sind mein Großvater Hermann Abel mit Margot Abel, da steht ganz viel, wie sie umgezogen sind, wo sie gewohnt haben. Das alles habe ich noch nie gewusst. Und ich weiß nur, dass mein Großvater Hermann Abel auch eben aus dieser sehr reichen Familie kam, der mit den Stolpersteinen, dass die auch mit einem Butler gelebt haben wohl und an der Alster und superreich. Und meine Oma, Margot Abel, aus einem wiederum ganz armen Haushalt stammt. Sie war ein Waisenkind. Sie war irgendwie im Kinderheim aufgewachsen und hatte nie irgendwas groß im Leben. Die haben sich, weiß ich nicht wo, kennengelernt. Die sind dann aus den Erzählungen meines Vaters haben die relativ schnell den Ernst der Lage wahrgenommen und haben immer gesagt, wir müssen hier weg. Und die Freunde haben immer gesagt, nein, nein, ach Quatsch, hier passiert doch nichts, wir bleiben hier. Und dann sind irgendwie aus dem Freundeskreis einige gegangen. Ein Teil meiner Familie ist nach Shanghai wohl gegangen.
Da gibt's, weißt du, in welchem Jahr das war?
Das war im, jetzt bin ich natürlich nicht gut vorbereitet, ich weiß das, aber das war meiner Meinung, oh Gott, irgendwo habe ich es aufgeschrieben, es war sehr rechtzeitig, also es war
dann mutmaßlich vor 1938 noch.
Wahrscheinlich schon.
Und in welche Stadt ist deine Mutter dann geboren worden?
In Herzliya.
In Herzliya. Und hast du dir diese ganze Familiengeschichte über jetzt Archive ausschließlich erarbeitet sozusagen? Oder hast du noch die Möglichkeit, bei der Familie in Israel nachzufragen, Mensch, Leute, hört mal, wie war das denn?
Es gibt in Israel leider keine Familie mehr. Meine Mutter hat zwei Brüder. Einer lebt nicht mehr. Mit dem anderen bin ich leider nicht im Kontakt. Der wiederum hat einen Sohn. Der hat mich dann irgendwann kontaktiert und gesagt, er hat ein bisschen Familienaufstellung gemacht und geguckt und hat mir erzählt, es gibt wohl einen Onkel in Shanghai, es gibt wohl in Amerika noch jemanden und so. Ich bin dem aber nicht so richtig gefolgt. Hab gedacht, das muss ich schon irgendwann vielleicht nochmal machen. Weiß eben nur von denen, die in meinem näheren Umfeld sind. Also so groß war meine Familie jetzt nicht aus mütterlicherseits.
Mhm. Aber das heißt, es gibt in Shanghai mutmaßlich noch eine jüdische Familie mit dem Namen deiner Mutter, die da lebt. Und
ich meine ja.
Fragen wir mal unseren Korrespondenten dort vor Ort. du hattest es vorhin erwähnt, du bist ein Kind der jüdischen Gemeinschaft, in Hamburg geboren, aufgewachsen, und du hattest auch gesagt, dass du jetzt eigentlich nicht so nah dran gewesen bist an der Gemeinde, an der jüdischen Gemeinde, aber trotzdem das ganze Machanot-Ding mitgemacht hast und. Wie kam es dazu?
Na, ich war schon nah dran. Also ich bin schon aufgewachsen, dass wir immer in die Synagoge gegangen sind, zu allen Feiertagen. Jetzt nicht religiös, nicht zu Schabbat. Ich weiß, dass meine Eltern, also meine Mutter, das weiß ich aus meinen Vaters Erzählungen, die haben immer Schabbat gefeiert mit meinen Großeltern. Meine Mutter hat die Tradition weitergeführt hat. Wir haben die Feiertage total ausgiebig und mit allem drum und dran gemacht, mit der ganzen Familie. Wir haben aber auch Weihnachten gefeiert und Nikolaus, der war auch da. Und ja, bei uns waren alle willkommen. Und wir waren in der Synagoge, ich war im Jugendzentrum, das war ganz klein noch in Hamburg, also kein Vergleich hier zu Berlin, Frankfurt und was es alles gab. Also da waren wir ein paar Kinder, das hat sich ein bisschen gesteigert mit den Jahren. Ich bin in einem jüdischen Haus aufgewachsen. Also das Haus im Grindel-Kiez in Hamburg, das ist ja ein altes jüdisches Viertel. Ist sogar historisch, habe ich auch erst später erfahren. Das Haus gehörte der jüdischen Gemeinde. Das bedeutet, jeder in unserem Haus war jüdisch. Das heißt, unser Haus, also ich habe gerade ein Buch geschrieben, by the way, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Da habe ich auch nochmal darüber gesprochen, auch über dieses Haus, über diese Gemeinschaft, wie ich aufgewachsen bin, weil es war eine Wohnung, aber es war eigentlich ein ganzes Haus, weil die Türen waren offen, man konnte rein, raus. Meine besten Freunde, mit denen ich als Kind aufgewachsen bin, drei Jungs, eine Etage über uns, die Kinder der besten Freundin meiner Mutter, die sich wiederum auch schon als Kind kannten, auch schon vom Machaneh. Also ich bin in dieser Gemeinschaft, wir sind zusammen, ich erinnere mich, zur Synagoge gelaufen, zu den Feiertagen hat man sich ausgetauscht, habt ihr noch eine Challah und wir brauchen noch dies, also ganz sehr, sehr offen, sehr untypisch, glaube ich.
Das heißt, du hattest auch nie das Gefühl, wir kennen das bei Vaterjuden manchmal, das Gefühl, dich entscheiden zu müssen zwischen Vaterreligion und der Religion der Mutter?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach eher mit der jüdischen Religion aufgewachsen, aber auch mit dem griechischen Leben, kann man so sagen. Also mit Griechenland und meiner Familie aus Griechenland, die ständig ja auch dann in Hamburg waren und uns besucht haben und Weihnachten. Und ich habe jetzt nicht griechische Ostern gefeiert oder sowas. Das wiederum nicht. Aber ich bin eher total wirklich jüdisch aufgewachsen. Das war meiner Mutter, glaube ich, schon auch wichtig. Aber ich habe mir das dann, bin ich ja mit 8 das erste Mal auf Machaneh gefahren und dann ist das Ding besiegelt. Mhm. Ne? Also dann bringt man das ja schon alles nach Hause mit. Es gab jetzt bei uns jetzt die jüdische Schule nicht oder Grundschule, Kindergarten. Das gab es zu meiner Zeit alles überhaupt nicht. Das habe ich alles erst in Berlin gesehen und war völlig fasziniert. Und habe meine Freundschaften dann, viele dann eben schon in Berlin gehabt.
Du hattest es vorhin erwähnt, der Tod deiner Mutter, sie ist leider sehr früh verstorben, mit 16 Jahren. War das für dich auch ein bisschen ausschlaggebend, dann nachdem sie gestorben ist, das Judentum vielleicht noch ein Stück weit bewusster zu leben oder fortzuführen? Oder war das davor schon so, dass du so etabliert bist, dass das sozusagen dann schon, ja, wie du gesagt hast, besiegelt war?
Es war total etabliert. Also für mich ist Judentum ja eine totale Herzensangelegenheit. Ich mache hier gar nichts aus irgendwelchen Überzeugungen oder weil ich das machen muss oder so. Ich bin auch davon, ich meine, es ist, also okay, das sind mehrere Themen, die mir jetzt durch den Kopf schwirren. Also ich bin jetzt, meine Kinder müssen auch keine jüdische Frau heiraten oder also mir ist Religion ist definitiv nicht mein erster Platz in meinem Leben. Bei mir ist Liebe ein erster Platz in meinem Leben und Freundschaft und Familie und Werte und Jüdischkeit geht mit mir mit Werte einher. Mir wurden Werte vermittelt und Werte sind Nächstenliebe und Offenheit und Empathie. Und Empathie und Nächstenliebe allen gegenüber. Vielleicht ist es, weil ich aus einer Multikulti-Familie gekommen bin, für mich ist es vollkommen egal, wo jemand herkommt. Vorurteile, das Wort existiert in meinem Wortschatz überhaupt nicht. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie jemanden zu fragen oder zu verurteilen im Vorhinein. Für mich ist das eher alles ein etwas ganz Positives. Für mich ist dieses ganze Multikulti-Leben und jüdisches Leben total positiv behaftet. Und es ist so tief in mir verankert, dass ich das, glaube ich, ganz selbstverständlich weitergelebt habe. Und natürlich habe ich jetzt meinen Mann ganz früh kennengelernt, auf Machaneh, mit 15 und er war 16. Und er ist auch jüdisch und er ist in Israel geboren und seine Eltern sind wiederum Russen. Und da schließt sich fast der Kreis, weil wir sind als Jugendlichen, da sind wir da einfach diesen Weg weitergegangen. Wir haben hier in Berlin im Jugendzentrum als Madrichim gearbeitet, beide. Wir sind beide auf Machaneh gefahren, als Madrichim dann weiterhin. Wir haben das alles weitergemacht, jetzt haben wir eigene Kinder und das geht halt so weiter. Ne?
Ich habe letztens einen Essay gelesen von dem jüdisch-italienischen Schriftsteller Roberto Saviano. Der hat gesagt, all das, was man so mit dem jüdischen Leben und vielleicht auch so mit kulturellen Eigenschaften verbindet, ist eigentlich gar nicht per se jüdisch, sondern andersrum, nicht-jüdische Italiener, das sind sozusagen die Juden, ja? Also die sind sozusagen noch jüdischer als Juden. Jetzt bezogen auf deine Familiengeschichte, was würdest du sagen, sind die Schnittmengen zwischen Griechen und Juden?
Gibt es da welche? Diese ganze südländische Mentalität ist ja schon sehr ähnlich. Also ich glaube, dieses familiäre, laute, sich einmischen und alle wollen dabei sein und irgendwie beteiligt und so. Ich glaube, das ist total, also wenn man jetzt My Big Fat Greek Wedding guckt oder so den Film, ich glaube, jeder Türke und jeder Araber und jeder Jude und jeder Israeli und jeder, weiß ich nicht, Spanier wird sagen, bei uns zu Hause ist es genauso. Also da sind einfach ganz viele Schnittmengen. Das, die Liebe zum Essen, diese große Familie, dieses überhaupt Family First ist halt schon überall sehr ähnlich. Mhm.
Deiner Branche, Susan, wird ja nachgesagt, also du bist Schauspielerin, Moderatorin unter anderem und auch ausgebildete Musical-Darstellerin, wird nachgesagt, dass es eine eher seichte Branche ist. Wenn man dann mal wirklich da eintaucht, merkt man, es ist wie überall im Leben. Es gibt Leute, die sind oberflächlich und es gibt Leute, die haben einen ganz anderen Hintergrund, sind sehr, sehr offen. Ist das da ein Thema, dass du jüdisch bist? Wird darüber gesprochen? Und wenn ja, wie?
Es war jetzt nie ein großes Thema. Ich habe es auch nie so zum Thema gemacht. Klar, es ist immer interessant, woher man kommt und Multikulti und ach, sehr spannend. Und klar werde ich immer eher mit dem Griechischen verbunden durch den Nachnamen. Ne? Das ist eher immer so, ach so. Es war ganz lange, stand es in den Medien, dass ich übergetreten bin. Ich glaube, das war irgendwann mal, wurde es reingebracht, weil es für die Leute so, sie hat einen israelischen Mann geheiratet und jetzt ist sie übergetreten, weil sie ist ja Griechin. Vielleicht, weil ich es nie so großartig in die Welt gebracht habe. Erst tatsächlich seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren, wo ich das Gefühl habe, man sollte doch ein bisschen mehr darüber sprechen, wo einfach so es wichtiger geworden ist, ein bisschen Gesicht zu zeigen und auch das Normale des jüdischen Lebens, dass da jetzt nichts ist jetzt nicht irgendwie verrückt anders jetzt bei uns zu Hause, sondern wir sind so ganz normal. ja, ich glaube eher, dann ist es gekommen.
Du sprichst dein Zuhause an, deinen Mann, du bist mit ihm seit über 20 Jahren verheiratet, zusammen und seit über 15 Jahren verheiratet. Und du hast ihn kennengelernt, wenn ich mich nicht irre, als du 15 Jahre alt warst. Genau, die Geschichte musst du erzählen.
Ja, die Geschichte gibt es auch in meinem Buch. Nein, die ausgiebige Geschichte gibt es in meinem Buch. Die kurze Geschichte ist, dass wir uns im Südtirol kennengelernt haben, auf Machernähe.
Wintermachernähe.
Wintermachernähe, genau. Ich aus Hamburg, er aus Berlin. Wir haben uns im Zug kennengelernt schon. Mein guter Freund aus Hamburg wollte mich eigentlich mit einem anderen Freund verkuppeln. Dann stand aber zufällig der hübsche Jakob daneben und dann habe ich mich tatsächlich auf den ersten Blick sofort in Jakob verliebt, im Zug noch. Und er fand mich jetzt nicht so dolle. Lag vielleicht daran, dass ich schon ein bisschen freaky war und ich hatte so Rasterzöpfe und dunkle Lippenstift und tausend Ringe und schwarze Nägel und ein Fahrrad als Piercing in der Nase. Und ich war jetzt nicht so das typische Mädel, was man so schon tausendmal gesehen hat, sondern schon so ein bisschen anders. Und ich glaube, der Jakob dachte nur so, oh Gott, was ist das denn für eine? Und dann habe ich aber keinen Hehl draus gemacht und habe halt irgendwie versucht, ihn kennenzulernen. Und dann haben wir irgendwann auf einem Schabbatspaziergang uns das erste Mal unterhalten. Und Jakob sagt heute, dass er sich auf diesem Spaziergang auch in mich verliebt hat. Und ich habe ihm damals dann von meinem Leben erzählt und von meinen Wünschen. Und er war ganz beeindruckt und hat gesagt, dass er irgendwie noch nie jemand getroffen hatte, die so ganz klar wusste, da will ich hin und ich möchte das und das und das. Und das fand er, glaube ich, ein bisschen beeindruckend. Und und dann ist eine Fernbeziehung daraus entstanden. Aha. Berlin-Hamburg. Damals noch 3,5 Stunden mit dem Zug, ohne Handys und schon eine große Herausforderung.
Aber über 25 Jahre zusammen, 2 gemeinsame Kinder. Du musst unseren Zuhörern unbedingt verraten, was ist das Geheimnis eurer Liebe, das Geheimnis eurer Ehe?
Wenn es so einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Nee, es gibt nicht so das eine Geheimrezept. Ich glaube, wir sind einfach wirklich ein gutes Team. Wir wissen uns sehr zu schätzen. Wir haben ganz viel Spaß am Leben, beide. Wir haben uns unsere inneren Kinder sehr bewahrt. Wir sind zwar älter geworden, aber eigentlich sind wir noch genauso, wie wir uns kennengelernt haben. Und das wollen wir auch noch bleiben, bis 80 mindestens oder 120, wie man bei uns sagt. 120, ja. Wir entwickeln uns, glaube ich, schon ganz gut eine gemeinsame Richtung und haben, die Basis ist dieselbe. Wir haben dieselben Werte.
Mhm. Du hattest es erwähnt, dein Mann ist deutsch, russisch, jüdisch. Über deinen Hintergrund haben wir gesprochen. Was würdest du sagen? Was würde dein Mann über dich sagen, das ist an Susan typisch deutsch? Und umgekehrt, was würdest du über deinen Mann sagen, was ist an ihm typisch russisch? Er hört nicht zu, du kannst ganz frei sprechen.
Ah ja, typisch deutsch an mir. Ja, ich bin überpünktlich. Also ich komme immer eigentlich 5 Minuten früher als als man soll. Ich rechne Parkplatzsuche mit ein. Ich bin schon sehr, ja, also sehr ordentlich bin ich nicht, aber strukturiert, ja, das bin ich schon. Also ich mache mir schon einen Plan und aber ich glaube, die Pünktlichkeit ist sehr, sehr typisch deutsch. Und typisch russisch ist mein Mann gar nicht. Oh Gott, keine Ahnung. Was ist denn typisch russisch überhaupt?
Ja, gute Frage.
Gute Frage. Also mein Mann isst alles. Ist das typisch russisch? Ich weiß es nicht. Ich bin ja Vegetarier, aber er ist ja durch mich ja auch schon viel bewusster geworden der Ernährung gegenüber. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, er würde alles essen.
Können die Zuhörer uns dann schreiben oder in einer Mail schreiben, was typisch russisch ist? Ja, dein Mann und du, ihr habt 2 gemeinsame Kinder. Welche Rolle spielt da die jüdische Erziehung?
Mit den Kindern ist es auch genauso selbstverständlich, wie ich aufgewachsen bin. Also mein Mann, er ist ja eben aus einer russischen Familie, da war das jüdische Leben nicht so präsent wie jetzt in meiner Familie. Also er hat das eigentlich nach Hause gebracht.
Wie alt war er, als er nach Deutschland kam?
Mit 8. Er ist in Israel geboren. In Israel war es natürlich so ein bisschen selbstverständlich. Man lebte dort, aber wir wissen ja alle, wie jüdisch die Israelis sind. Nämlich gar nicht. Und daher, also eigentlich sind die nach Deutschland gekommen und erst durch das Machane oder eigentlich durch mich, ich habe eigentlich so Pessachfeiern reingebracht in die Familie und wie geht das alles und was isst man da und so. Das war jetzt alles nicht so präsent und und die Bar Mitzwa, die Zeit, die Jakob für die Bar Mitzwa gelernt hat, die war für ihn sehr prägend. Dort hat er seinen besten Freund kennengelernt damals und gemeinsam haben die sich da auch sehr entschieden, mehr jüdisch zu sein, glaube ich, in dieser prägenden Zeit. Also davon erzählt er heute sehr oft, auch den Kindern. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen, das Deutsch-Jüdische in die Familie gebracht, weil es ist ja wieder ein bisschen anders, ne? Ist ja überall ein bisschen anders. Also wie Matzeknödel machen wir so und so. Meine Oma hat das so gemacht und so mache ich das jetzt eben auch. Und das ist so ein bisschen deutsch. Ne? Mein Papa sagt immer so, meine Großeltern waren so richtige Jecken, ne? So richtig typisch deutsche Juden. Und die Kinder, meine Kinder, die gehen natürlich, sind in den jüdischen Kindergarten gegangen. Jetzt gehen sie in die jüdische Schule. Also irgendwie ist es halt schon auch sehr hausgemacht. Die bringen das mit. Durch den jüdischen Kindergarten ist es sehr niedlich, weil die kommen nach Hause und die wissen Bescheid. Und die sagen, ja Mama, also heute und wir müssen es so und so machen. Und die wollen das auch. Und mein großer Sohn ist total fasziniert von dem Ganzen. Wir hatten eine ganz kurze Phase, da habe ich schon gedacht so, oh je, Mama, ich will Rabbiner werden. Nee. Eine Phase. Nur weil Teichtel immer so lustig war, wenn er bei uns in die Schule kommt und tanzt, dachte mein Sohn, das ist der einzige Job, den er macht. Nein, aber er mag das gerne, er mag auch gerne durch den Schabbat führen und das Gebet sagen. Und ich mag das alles auch gerne, weil das ist so heimelig, das ist so schön, es hat halt was. Ne? Und ich glaube, es ist vollkommen egal, was es ist, was man da zelebriert, aber dass man gemeinsam was zelebriert, ist so schön.
Du hast das Buch erwähnt, an dem du gerade arbeitest und schreibst. Wann wird das erscheinen?
Das kommt Frühjahr, ich glaube Anfang März.
Ja, und schon die letzten Zeilen geschrieben?
Schon abgegeben, es ist schon fertig gerade. Und jetzt ist noch so Layout und so ein bisschen so letzte Besprechungen, super aufregend und ich freue mich ganz doll.
Ist dann der Schwerpunkt auch der jüdische Teil deiner Biografie oder einfach generell dein Leben?
Ja, genau. Es ist gar nicht, ich würde es auch nicht als eine klassische Biografie benennen. Es ist eher eine Biografie, Schrägstrich, ein Türöffner in die persönliche Weiterentwicklung. Das sind so die Themen, mit denen ich mich jetzt die letzten Jahre sehr ausführlich befasst habe. Es geht um positives Denken, Mindset, woher kommen Glaubenssätze, wie kann ich mein Leben Wie ist das mit dem Glück? Kommt das jetzt willkürlich zu mir oder hat das auch was mit meiner Perspektive dem Leben gegenüber zu tun? Und dafür reist man natürlich auch, bin ich auch in die Vergangenheit gereist und habe geguckt, wo kam es denn bei mir her? Wie bin ich denn aufgewachsen? Und somit gibt es natürlich Kapitel über meine Vergangenheit, es gibt Kapitel über das Jetzt, es gibt, ich erzähle über meine Freunde, also alles, was mich so ausmacht halt.
Ja, du hast in deinem Leben sehr früh und auch sehr stark Karriere gemacht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten haben wir erwähnt. Und es gibt viele Schauspieler, wenn sie sehr früh anfangen und auch sehr früh sehr erfolgreich werden, die es dann später im Leben nicht ganz so leicht haben und dann vielleicht auch den einen oder anderen Fehler machen. Bei dir, wenn man sich deine Biografie und deine Karriere anschaut, das ist alles sehr, sehr strukturiert, würde ich jetzt sagen, und auch ohne Skandale gepflastert, deinen Weg. Wie hast du das geschafft, als wirklich sehr junger Mensch, 16, 17, 18, da nicht irgendwie den Halt zu verlieren?
Ich glaube tatsächlich, dass mein Umfeld dafür verantwortlich ist, dass ich so da durchgelaufen bin. Und das, wenn ich jetzt auch über mein Buch nachdenke, macht das alles sehr viel Sinn, weil ich bin in einem sehr stabilen Umfeld einfach aufgewachsen. Und ob das jetzt durch das Multikulti oder das Jüdische oder Werte, alles mit einhergehen. Also klar, ich bin mit meinem Mann so früh zusammengekommen, meine Freunde habe ich genauso lange wie mein Mann. Da kamen natürlich mit den Jahren auch welche dazu, aber es ist alles sehr beständig. Dadurch, dass mein Beruf schon so verrückt ist und dann kommt hier was dazu und da und so, brauchte ich, glaube ich, immer so ein bisschen diesen ganz klaren, diese Basis, und die habe ich einfach, und ich glaube, es wäre in dieser Basis gar nicht möglich, da rauszufallen, weil da immer jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, so, oh, jetzt, ne, also, keine Ahnung, also einfach ein Menschen, die meine Sorgen und Ängste in Relation rücken und sagen, hey, das ist nicht das reale Leben. Das ist ja alles gut und schön, und natürlich macht es dir Angst und natürlich gibt es da auch Probleme, aber Ball flach.
Du hast ein starkes Fundament, und Das ist dann deine gute Basis.
Für alles das ist andere. Meine gute Basis. Und natürlich bin ich skandalfrei da durchgerutscht, weil ich bin ja immer noch mit dem Mann zusammen.
Susan, wir stellen im Rahmen dieses Podcasts unseren Gästen, nicht immer, aber immer, wenn es sich anbietet, die sogenannte Kofferfrage. Koffer im Leben eines Juden spielen natürlich eine große Rolle. Es gibt immer wieder die Debatte in der jüdischen Gemeinschaft. Müssen wir unsere Koffer packen, ja oder nein? Steht der Koffer im Keller oder steht er bereits gepackt im Flur? Wie würdest du die Kofferfrage beantworten?
Also meine Koffer sind nicht gepackt, maximal für den Urlaub. Überhaupt nicht. Also sowohl mein Mann als auch ich haben noch nicht einmal in unserem Leben darüber nachgedacht, unser geliebtes Deutschland bzw. Berlin zu verlassen. Wir sind totale Berliner. Ich glaube, Berlin ist die beste Stadt, die es gibt auf dieser Welt. Wir sind so stark verwurzelt mit dieser Stadt. Für mich vereint sie ganz viel Positives, ob es das Multikulti-Leben ist, ob es die Vielfalt, die Möglichkeiten, die Größe, alles. Also ich könnte mir einfach keinen anderen Ort auf dieser Welt vorstellen.
Susan, du bist bei Social Media sehr aktiv, bei Instagram vor allem, und hast eine riesen Reichweite, unglaublich viele Follower. Und ab und zu klingen da auch jüdische Themen bei dir an, ganz selten. Also einfach, wenn es passt, du trägst das jetzt da nicht irgendwie in einer seltsame Art und Weise vor dir her, wie das vielleicht manch anderer macht. Aber wenn das mal dann aufpoppt, wie sind die Reaktionen?
Die Reaktionen sind durchweg positiv. Und da kann man mich jetzt, da ist ja auch wieder die Frage, wie kann das sein? Ich habe irgendwann auch entschieden, ich glaube vor 4 Jahren, meine Israel-Reisen immer so ein bisschen mehr zu zeigen. Also früher bin ich immer nach Israel geflogen und dann habe ich aber nie geschrieben, wo ich eigentlich bin. Weil irgendwie hat man mir suggeriert, ach, mach das lieber nicht und negativ und Und irgendwann habe ich gedacht, so, hä, was soll denn der Quatsch? Natürlich, das muss man doch umdrehen. Ich zeige jetzt mein Tel Aviv, so wie ich das wahrnehme, mein Israel, wie ich das wahrnehme. Ich bekomme nur positives Feedback auf meine Israel-Aufenthalte. Also eigentlich müsste ich mal mit denen irgendwie eine Kooperation machen, weil ich kriege nur Anfragen wie, ja, wir haben 3 Kinder und würdest du es empfehlen und wo kann ich da hin und ist es kinderfreundlich und ach, man hört ja manchmal so, aber ist gar nicht so und es sieht ja ganz toll aus bei dir und also Interesse. Das Gleiche gilt für mich, für mein jüdisches Leben, dass ich zeige Feiertage, ich zeige auch hier ein Weihnachtsbaum mit einer Chanukia davor. So läuft es bei uns ab. Das ist nichts Unnatürliches, es ist absolut authentisch. Und ich glaube, dass das, glaube ich, auch ein bisschen das Geheimnis ist. Ich will niemanden was aufzwängen, ich will niemanden eine Meinung aufdrängen. Ich zeige einfach nur, ich mache nur eine kleine Tür auf und zeige, so ist es bei uns zu Hause. Und ist es nicht schön an Yom Kippur, da vergeben wir uns, ist es nicht toll, das ist doch fast spirituell, wir sollten das doch öfter machen oder keine Ahnung. Und ich glaube, ich verbinde das immer mit irgendeinem Wert, mit dem sich jeder Mensch da draußen verbunden fühlt. Und die sagen dann, so war es bei mir in der Schule schon. In der Schule kamen meine Freundinnen zu mir und meinten, wann ist wieder dieses Yom Kippur? Ich finde das so cool, ich will das auch machen. Und das waren meine deutschen Freunde, die einfach gesagt haben, ey, das ist ja so ein cooler Brauch, nimm wir mit. Und ich glaube ganz fest daran, dass umso offener, empathischer, selbstverständlicher man ist, genauso kommt es zu einem zurück. Ich gebe ja gar keine Angriffsfläche. Ich wüsste nicht, wo die sein soll.
Das nehmen wir als Schlusswort. Ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann es gar nicht geben. Susan, ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. In 10 Jahren, versprochen, treffen wir uns dann hier an Ort und Stelle nochmal und reden dann darüber, was das Rezept einer 35-jährigen Ehe ist. Bin mir sicher, dass das viele, viele Hörer interessieren wird und freue mich darauf.
Ja, danke schön.
Danke, dass du da warst. Das war schon immer Tachles. Mein Name ist Philipp Hellmann-Engel und in der nächsten Folge sprechen wir mit dem deutsch-ungarischen Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart. Würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder einschalten würden. Machen Sie es gut. Bis dahin.